Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Einführung. In der Tat habe ich nutze die Gelegenheit, zu Ihnen sprechen zu dürfen mit einer kleinen Verkaufsveranstaltung. Nämlich dieses Buch, das ich herausgegeben habe, das ist ein erweiterter Tagungsband. Ich lasse auch gleich eins rumgehen. Bilderpolitik in Zeiten von Krieg und Terror. Und es geht eben darum, sich Gedanken zu machen, wie Krieg, Gewalt, Medien, vor allen Dingen auch mit Geschlechterverhältnissen interagieren und welche Rolle eine kritische visuelle Kultur dabei spielen kann. Das Buch kostet eigentlich 19,90 Euro. Ich könnte es Ihnen heute Abend anbieten, exklusiv zum Autorinnenrabatt für 15 Euro. Mit Autogramm, wenn Sie möchten. Gut, aber erstmal zu meinem Vortrag, damit Sie auch einen Eindruck bekommen, ein bisschen von meiner Arbeitsweise und dann vielleicht auch von da aus, wenn Sie tiefer einsteigen möchten, in diesem Buch interessante Leseanreize oder Gedankenanreize erhalten könnten. Mein Vortrag dauert ungefähr 40 Minuten und in diesen 40 Minuten möchte ich Ihnen anbieten, zu überlegen, in welchem Maß unsere westliche Kultur eine Medienpolitik betreibt, die man als Immunisierungstechnik beschreiben könnte. Mich interessieren also im Folgenden Mechanismen, mit denen wir uns vor Bildern, aber auch mit Bildern versuchen zu schützen. Ich denke, und das ist meine These im Zusammenhang auch hier mit der Ausstellung von Daniel Garcia Anduya, dass die Herstellung von sogenannten Sicherheitsgemeinschaften eine sehr zentrale politische Funktion unserer visuellen Kultur ist. Und mir scheint es wichtig, oder darüber würde ich auch gerne mit Ihnen diskutieren, genau daran, also an dem Versuch, Sicherheitsgemeinschaften zu bilden, daran Kritik zu üben. Um dies zu tun, werde ich mich zunächst auf Jacques Derridas Überlegungen in seinem letzten Buch »Die Schurken« von 2003 konzentrieren. Ich tue dies, um mit Derrida den Begriff der Verantwortung, der in seinem Denken so eine sehr zentrale Rolle gespielt hat, stark zu machen. Und stärker als er es tat, werde ich versuchen, Verantwortung visuell zu denken. Mein Bildmaterial sind dafür unter anderem die Folterdarstellungen von Abu Ghraib, aber auch andere sogenannte Schockfotos, wie zum Beispiel Exekutionsvideos der US-Geiseln während des Irakkrieges oder die Aufnahmen der toten Saddam-Söhne Uday und Qusay Hussein. Meine Frage an diese Bilder äußerster Gewalt ist, wie man visuelle Verantwortung denken kann, jenseits einer autoritären Zensur, auf der einen Seite, aber auch jenseits einer naiven Schaulust oder eines neoliberalen Anything Goes. Derrida wird sagen, dass Verantwortung nur da entstehen kann, wo die Vorstellung eines souveränen Subjekts, und ich möchte dann hier ergänzen, die Vorstellung eines souveränen Betrachtersubjekts aufgegeben worden ist. Im zweiten Teil meines Vortrages werde ich deshalb auf Thesen von Judith Butler zum gefährdeten Leben eingehen. Und ähnlich wie Derrida übt sie ebenfalls Kritik an dieser Vorstellung des souveränen Subjekts oder eines stabilen Subjekts der Anschauung und plädiert für eine prekäre Betrachtungsposition. Sie setzt sich ein für ein Subjekt der Trauer. Und wir könnten überlegen, was in diesem Zusammenhang visuelle Trauer sein könnte. Weil Derrida und Butler nicht wirklich visuell denken. Und ich versuche jetzt diesen Transfer heute Abend dieser zwei philosophischen Positionen anzuwenden auf unsere visuelle Kultur, auf die westliche visuelle Kultur. Und ob das hinhaut, ob das sinnvoll ist, Vor- und Nachteile, das geht mir durch den Kopf. Und das, was mir durch den Kopf geht, würde ich eben gerne Ihnen vorstellen. Derrida, also nun zunächst zu Derrida. Derrida schreibt in den Schurken, der französische Satz «Je suis un voyou» habe zwei Bedeutungen, aber verstanden würde nur eine. «Je suis un voyou» meint, ich folge einem Schurken oder ich verfolge einen Schurken, nicht aber oder viel seltener wird verstanden, ich bin ein Schurke. Das heißt also, in dieser Doppeldeutigkeit des Satzes, die er im Französischen hat, ist der Schurke bislang keine Selbstbezeichnungspraxis oder diese Praxis der Selbstbezeichnung wird nicht mitverstanden. Dominant ist eben die Bedeutung, ich verfolge einen Schurken. Und mit Derrida möchte ich vorschlagen, diesen Weg zu verlassen und dem Schurken, der ich bin, zu folgen. Und dieser andere Weg soll zeigen, dass nicht das westliche Freiheit, Souveränitäts- und Demokratieverständnis von Schurken bedroht wird, sondern dass es an sich selbst bedrohlich ist. Also es gibt in diesem Sinn keinen äußeren Feind, sondern in der Struktur dieses Souveränitätskonzeptes und Schurkenkonzeptes ist selbst eine bedrohliche Energie am Arbeiten. Um das deutlich zu machen, möchte ich Ihnen zwei Beispiele zeigen. Das eine wäre ein Beispiel aus dem zivilen Bereich der gängigen US-amerikanischen Schurkenverfolgung. Im Spätsommer 2005 gab es nämlich diese Internetkampagne, die Sie hier sehen, der Polizei in Chicago, die Bordellbesucher in der klassischen Ikonografie von Verbrecherfotografien registrierte, also in den sogenannten Mugshots, und der Öffentlichkeit mit persönlichen Daten vorführte. Name, Alter, Adresse, Ort und Datum der Festnahme wurden aufgelistet. Und solch eine Bilderpolitik will Ordnung schaffen. Sie ist eine Art mediale Regierungstechnologie, die über die Schuldzuschreibung vor allem eins herstellen möchte, nämlich sich unschuldig fühlende Betrachter und Betrachterinnen. Die Verbrechen anderer zu betrachten, soll einer Art Selbsthygiene und vor allem dem eigenen Sicherheitsgefühl dienen. Und es wird damit natürlich suggeriert, dass die Schurken in Anführungsstrichen immer die anderen sind, weil man diese Art der Kampagne auch als Internetpranger bezeichnen könnte. Also diese Menschen sind nicht verurteilt, sondern sie sind erstmal festgenommen, auf Verdacht präventiv festgenommen. Das zweite Beispiel, das Sie sehen, stammt von November 2004 und es erschien auf der Titelseite der New York Post eine Fotografie des Soldaten James Blake Miller. Er wird in der Folgezeit als Marlboro-Man und als Gesicht von Fallujah Bekanntheit erlangen. So stellte man sich also im US-amerikanischen Imaginären einen vor, der Schurken verfolgt, in Kampfmontur, nach 20-stündigem Einsatz im Häuserkampf erschöpft, mit einem Kratzer auf der Nase, zufrieden in Ruhe, mit versunkenem Blick eine Zigarette rauchend. Eine Geste der Mission accomplished. Spätestens zu diesem Zeitpunkt aber, Ende 2004, war die Bush-Regierung schon in arge Nöte geraten, das Bild vom demiurgisch präzisen Krieg gegen den Terror erfolgreich zu verteidigen. Vor dem Hintergrund, dass der dritte Irakkrieg sich immer mehr dem Trauma von Vietnam annäherte, mussten mindestens drei Bilder durch den Marlboro Man kompensiert werden. Das eine war die Erschießung eines betenden Irakers in einer Moschee während jener Großoffensive in Fallujah, ebenfalls im November 2004. Ein anderes Bild, das durch die Presse ging, war die Verbrennung und Erhängung zweier US-Amerikaner an einer Brücke des Euphrat im April 2004 und noch präsenter im kollektiven visuellen Gedächtnis die Folter im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib. Im Mai 2004 war die Reservistin Lindy England zum Gesicht des Skandals erklärt worden. Sie sollte die Schurkin gewesen sein. Aufgabe des Marlboro Man war es nun, die Position des Schurke-Seins auszustreichen und die des Schurken-Verfolgers zu unterstreichen. Jacques Derrida hätte diese Bilderpolitik gewiss als eine selbstzerstörerische Regierungstechnologie bezeichnet, die, Zitat, auf einzigartige Weise eine zirkuläre Koinzidenz zwischen Gewalt und Recht, Gewalt und Gerechtigkeit, Gewalt und Recht des Stärkeren herstellt. Zitat Ende. Was ist damit gemeint oder wie kann man das verstehen? Derrida diskutiert die strukturelle Ähnlichkeit der Begriffe des Souveräns und des Schurken. Der Hintergrund, vor dem er dies tat, ist die Frage nach der Zukunft von Demokratie und Freiheit, von Krieg und Terrorismus, wenn die staatsbürgerliche Souveränität an Glaubwürdigkeit verliert. Und diese Glaubwürdigkeit wurde ihm zufolge nicht erst am 11. September durch einen äußeren Feind auf die Probe gestellt, sondern sie ist die strukturelle Schwachstelle im Inneren westlicher Demokratiekonzepte. Derridas Argumentation versucht auf philosophischer Ebene zu zeigen, was ich für eine bilderpolitische Strategie der westlichen visuellen Kultur darzulegen versuche, nämlich darauf hinzuweisen, welchen Nutzen und welchen Schaden Ausklammerungen haben können, Immunisierungstechniken und eben jene schon erwähnten Versuche der Bildung einer Sicherheitsgemeinschaft. Derridas Ausgangspunkt ist, dass Schurken und Schurkenstaaten nicht die anderen der westlichen Demokratie und der Souveränität sind, sondern ihr leeres Zentrum. Im Kern, so Derrida, ist jeder Staat schurkisch. Er ist es von seiner Potenz her. Er muss es nicht in seinen Aktionen sein, aber von der Anlage her, so Derrida, ist jeder sich souverän wähnende Staat schurkisch. Und er ist es, weil er in der Tendenz genau das tut, was er Schurken vorwirft. Beide, Staatssouverän und Schurke, agieren im Namen des Rechts des Stärkeren und der Gewalt und nicht im Namen der Gerechtigkeit und Vergebung. Und interessant ist, dass in der Ausstellung, habe ich gerade gesehen, es ja auch eine Gegenüberstellung gibt oder eine Rahmung gibt, in der Bush und Osama bin Laden nebeneinander gestellt werden. Und jetzt ist natürlich mein derridascher Blick da gleich draufgefallen. Und ich dachte, ja, das passt jetzt eben zu der These, die Derrida hier entwickelt, dass eben die Figuren des Schurken und des Souveräns strukturell analog gedacht werden sollten, als zwei Seiten einer Medaille. Weil, ich wiederhole noch mal kurz, beide im Namen des Rechts des Stärkeren und der Gewalt und nicht im Namen der Gerechtigkeit und Vergebung agieren. Beide streben nach einer autoritären Selbstheit des Volkes, in der Differenzen und Uneinheitlichkeiten keinen Raum haben oder wenn, dann als Bedrohung. Und daraus ergeben sich zwei Dinge. Zum einen ist der Schurke also das ausgeklammerte Innere des Souveräns oder man könnte auch sagen die verworfene Figur oder die nach außen die Projektion. In Anlehnung an Giorgio Agamben könnte man sagen, dass der Schurke oder die Figur des Schurken derjenige sein soll, der weder Macht noch Recht hat, damit der Souverän derjenige sein kann, der alle Macht und alles Recht in sich vereint. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, auf den Derrida insistiert, ist eine identitätspolitische Form der modernen Staatssouveränität. Er denkt nämlich Souveränität weniger als ein Hierarchie- oder Herrschaftsverhältnis zwischen Staat und Subjekt, sondern vielmehr als ein Selbstverhältnis des Subjektes. Also weniger als ein intersubjektives Verhältnis zwischen einer Figur und anderen, sondern als ein Selbstverhältnis, als ein intrasubjektives Verhältnis. Die Selbstheit, von der er, also Derrida, auf der Ebene des Volkes spricht, findet ihre solide biopolitische Basis in der westlichen Identitätskonstruktion des mit sich selbst identischen Subjektes. Das westliche Subjekt, so sagt Derrida, ist fundamental souverän gedacht. Zitat: Noch vor jeder Souveränität eines Staates, eines Nationalstaats, eines Monarchen oder in der Demokratie des Volkes, bezeichnet Selbstheit ein Prinzip legitimer Souveränität, zugebilligter oder anerkannter Überlegenheit einer Macht oder Gewalt. Das also steckt als implizite Setzung, Voraussetzung, Festsetzung schon in der Setzung selbst, in der Selbstsetzung der Selbstheit selber. Zitat Ende, das ist so ein eine typische Derrida-Schleife, mit der er aber einfach nochmal deutlich machen möchte, dass die moderne Staatssouveränität eine biopolitische Selbstregierungskunst des Rechts auf einen Mann selbst sein ist. Und dieser Gedanke erinnert sehr stark an Foucault. Foucault verstand unter Biopolitik eine Regierungskunst, die das Verhältnis des Subjekts zu sich selbst, seinem Körper, seiner Psyche, seiner Wünsche, seiner Ängste, seiner Identität organisiert. Also auch hier ist Macht in dem Fall weniger zwischen Subjekten gedacht oder zwischen verschiedenen Akteuren, sondern als Selbstverhältnis gedacht, als Selbstführung oder mit Foucault könnte man auch sagen, als eine Technologie des Selbst. Und das ist eben der Punkt, auf den Derrida hinweist, dass er sagt, Staatssouveränität und Souveränität als, setzt eine Souveränität als Technologie des Selbst voraus. Der Trick dabei ist, dass Lenkung als Selbstlenkung erfahren wird, dass Regierung als Selbstregierung erfahren wird und dass die Individuen glauben, in dem Maße, in dem sie sich selbst führen und frei fühlen, aber eigentlich regiert werden, also die Macht internalisiert haben, keinen Aufpasser mehr haben, weil sie selbst der Aufpasser sind. Und an dieser Stelle also Souveränität nicht als ein Hierarchieverhältnis zwischen Staat und Subjekt gedacht, sondern als ein Selbstverhältnis des Subjektes, da greift Derrida ein und sagt, dass genau diese Ethik des Selbst selbst schurkisch ist. Und damit versucht er eben auf diese Doppeldeutigkeit dieses Satzes, die im Französischen nur funktioniert, je suis un voyou, nochmal hinzuweisen und eben klar zu machen, dass den Schurken verfolgen und Schurke sein immer gleichzeitig ist, dass das schillert. Und dieses Schillern haben, denke ich, in den letzten Jahren wenige Bilder so deutlich gezeigt oder zumindest die Folterungen aus Abu Ghraib sehr deutlich gezeigt. Irakische Männer, auch Frauen, aber letztere wurden in der Medienöffentlichkeit nicht zu sehen gegeben, wurden von amerikanischen Soldaten und Soldatinnen auf ihr bloßes Leben reduziert. Und einige Male nahm man es ihnen auch. Das Lachen der einen steigerte sich mit der Entwürdigung der anderen. Folter ist ein Austausch von Lebendigkeit, denn in dem Maße, wie das Leben aus den Gefolterten weicht, geht es als Rausch in die Folterer ein, schreibt Klaus Teweleit. Die Sexualisierung der Gefangenen durch im Islam verbotene schwule Praktiken, das Tabu der Nacktheit und vor allem aber auch die kolonialistische Demütigung durch eine weiße Frau standen im Vordergrund der westlichen Bilderrezeption. Derridas Bemerkung, dass die Schurkin la voyoute ein sehr seltener Begriff sei, der künstlich und gezwungen klinge, mag an dieser Stelle hellhörig machen. Derrida sagt, auch hier bleibt die sexuelle Anspielung gegenwärtig, wenn es von ihr heißt, sie, also die Schurkin, sei kein übler Bursche. Und außerdem ist la voyoute eine Frau von schlechtem Lebenswandel. Sie hat etwas Knabenhaftes. Sie wagt es, sich für ebenso frei und Herrin ihres Lebens zu halten wie ein Mann. Wie ein Mann spielt sie ein Mann. Das besondere Interesse an der Gewalt von Zitat Ende, Entschuldigung. Und das besondere Interesse an der Gewalt von Frauen ist natürlich die Kehrseite des Mythos der friedfertigen Weiblichkeit. Konnte deshalb, das wäre jetzt eine Frage von mir, konnte deshalb Lindy England als perfekte Verkörperung der Ausnahmeerscheinung der Schurkin und als Wiederkehr der grausamen KZ-Aufseherin zum viel zitierten Gesicht des Skandals avancieren. Zum schlichten Souveränitätskonzept der Bush-Regierung würde das passen. Und deshalb wurde zunächst ja auch alles unternommen, um die Befehlskette verborgen zu halten. Wie Sie hier dieser Karikatur, ich habe leider vergessen, wo sie erschienen ist, entnehmen können. Diese Konzentration und diese auf die Schurk in England sollte den Ausnahmefall des US-amerikanischen Rechtsverständnisses präsentieren. Es wurde ja auch immer gesagt, es waren a few bad apples, aber es sollte nicht an der Struktur der Befehlsführung der USA an sich hängen. Das ist ja dann erst, wurde sofort vermutet und konnte ja dann erst eine Weile später bewiesen werden. Und mit dieser Konzentration auf Lindy England, so meine These, das sollte eben als die absolute Ausnahme, ein Bild der Ausnahme nochmal repräsentieren. Und damit sollte natürlich auch der Satz von Susan Sontag, the photographs are us, die Fotografien sind wir, das ist ein Teil von uns, er sollte nicht wahr gewesen sein. Genau in diesem Zusammenhang frage ich mich auch, ob die Narration der zirkulierenden Folterfotos vielleicht auch eine Erzählung ist vom Auszug des männlichen Täters aus dem Bild. Im Februar 2006 wurde ja dann nochmal eine zweite Reihe von Fotos aus Abu Ghraib der Öffentlichkeit präsentiert. Und es wurde ja gesagt, oder es wurde schon 2004 gesagt, wir können nicht alle Fotos zeigen, wir halten die grausamsten zurück. Und Teile von diesen noch grausameren Fotos wurden dann 2006 gezeigt, so zumindest die Präsentation in den Medien. Und eine dieser Darstellungen war eben auch die des sogenannten Shit Boys. So wurde der irakische Gefangene im Gefängnis Abu Ghraib von seinen Folterern bezeichnet. Und Sie sehen hier die Titelseite des Spiegel vom Februar 2006. Der mit Fäkalien beschmierte Iraker sollte zum Sinnbild für das wahre Ausmaß der Gräuel werden. Interessant ist nur, dass der sogenannte Shitboy keineswegs neu war. Bereits unter den ersten Veröffentlichungen im Mai 2004 war ein Foto, das den Gefangenen von hinten zeigte und vor ihm stehen Ivan Frederick, einer der amerikanischen Folterer. Damals erregte diese Fotografie aber kein gesondertes Interesse. Nun aber, nachdem der männliche Täter aus dem Bild verschwunden war, wird das Motiv dem sogenannten Kapuzenmann zur Seite gestellt, der ja ebenfalls auf vielen deutschen und überhaupt westlichen Titelseiten zu sehen war. Die Schurken sind also die als anders markierten. Es sind die Verworfenen, die Obszönen, die Bestien, die weiblichen Bestien, durch deren Ausschluss oder Verschwinden sich das Phantasma der Demokratie als Ort von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit zu stabilisieren sucht. Und deshalb denke ich und denke nicht nur ich, habe ich auch an anderen Stellen schon häufiger gelesen und ich finde es sehr einleuchtend, wurde den Folterungen in Abu Ghraib medial gelenkt ein weibliches Gesicht gegeben. Das positive Gegenbild zu Lindy England war Jessica Lynch, jene blonde Soldatin, die als tapfere Heldin der ersten Kriegstage gefeiert wurde. Sie erinnern sich vielleicht, gleich ein paar Wochen nach Kriegsbeginn 2003 wurde Jessica Lynch verletzt und wurde dann in einer spektakulären, aber gestellten Szene aus einem irakischen Gefängnis befreit. Wie sich später herausstellte, hatten die irakischen Ärzte schon mehrmals bei den US-amerikanischen Soldaten angerufen oder bei der Armee und darum gebeten, Jessica Lynch doch endlich abzuholen. Und es wurde dann eben ein Film gedreht. Derrida nun betont das notwendige Scheitern einer jeden Immunisierungspolitik, denn diese ist per se unabschließbar. Immunisierung muss immer scheitern, so Derrida. Das Streben nach Gleichheit und die Auslöschung von Uneinheitlichkeiten münden unweigerlich in eine selbstmörderische Autoimmunreaktion. Die Abwehr verkehrt sich also somit nach innen. Derrida nennt dies die Pervertierbarkeit der Demokratie zu ihrem vermeintlichen Schutz. Das konnte man ja auch sehr gut beobachten in dem sogenannten Patriot Act, der dann kurz nach 2001 erlassen wurde und der sogenannten inneren Sicherheit dienen sollte, dann aber den US-amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen sie selbst zu potenziell Verdächtigen gemacht hat und präventiv zu Bestrafenden. Wie der Souverän also seine Selbstheit im Schurken findet, so vollendet sich die Immunisierung in der Autoimmunität. In der Autoimmunität wird das Selbst nicht länger geschützt, sondern infiziert und es bedroht sich selbst. Und auch da wieder verweist Derrida auf diese Doppeldeutigkeit von Schurke sein und Schurke verfolgen, wenn er sagt, dass die Autoimmunität eben nicht länger schützt, sondern infiziert und damit jede Schurkenverfolgung, Immunisierungsversuch dazu führt, selbst ein Schurke zu sein und in einer Autoimmunreaktion sich zu erkennen gibt. Nun könnte Derrida hier enden und sagen, Zitat, wissen Sie, die vollkommene, volle und lebendige Demokratie, die gibt es nicht. Nicht nur hat es sie nie gegeben, nicht nur gibt es sie gegenwärtig nicht, sondern sie bleibt unbegrenzt aufgeschoben, immer nur künftig. Niemals wird sie Gegenwart sein, sich nie präsentieren, nie wird sie kommen, immer wird sie nur künftig bleiben, wie das Unmögliche selbst. Zitat Ende. Aber Derrida sieht gerade in dem Kommenden der Demokratie eine Chance, in ihrer Unabschließbarkeit und Unvollständigkeit, in ihrer Differenz, in der sie nie das sein wird, was sie ist. In der Aufgabe der Selbstheit und der Immunität liegt die, wie er sagt, einzigartige Dringlichkeit dessen, was hier und jetzt keinen Aufschub duldet. Und das bezeichnet er, also das, was sich nicht aufschieben lässt, was sich nicht verwerfen lässt, das bezeichnet er als das Ereignis. Das Ereignis nennt er auch das Unbewusste der kommenden Demokratie. Und auf der Subjektebene, die ich ja eben schon mal angesprochen habe, auf der Ebene der Selbstregierungskünste wäre dann das Ereignis eben ein Subjekt, das nicht versucht, zu sich zurückzukehren, das nicht mit sich selbst identisch ist, sondern diesen Gedanken des Selbst selbst in Frage stellt. Derrida verlangt deshalb nach einer Ethik der Selbstlosigkeit oder man könnte auch sagen nach einer Unmöglichkeit des Selbstseins und der Selbstheit. Sein Plädoyer für eine andere Demokratie und für ein anderes Subjektverständnis richtet sich somit vom Homogenen zum Heteronomen, vom ankommenden Gleichen zum willkommenen Anderen. Und das geht nur, wie er sagt, in einer unbedingten Gastfreundschaft. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff bei ihm, Gastfreundschaft. Die setzt er nämlich ab zu dem Begriff der Toleranz. Toleranz versteht Derrida als eine Zensur, als eine autoritäre Geste, die Grenzen setzt und die definieren will und die festlegen will. Tolerant kann immer nur derjenige sein, der in der hegemonialen Position ist, der in der Machtposition ist. Und er kann jederzeit bestimmen, wann seine Toleranz sich von dem anderen zurückzieht, wann eine Grenzüberschreitung stattfindet. Also diese Form der halben Anerkennung lehnt Derrida ab und er sagt, es geht nur ganz oder gar nicht und dafür prägt er diesen Begriff der Gastfreundschaft. Und diese Gastfreundschaft erwartet nicht den Gleichen und versucht auch nicht einen Gleichen zu bestimmen oder zu bestimmen, was gleich ist, sondern sie soll den Erstbesten begrüßen. Das ist natürlich eine ziemlich ungewisse Geste und auch das gibt Derrida zu. Gerade deshalb sei es aber notwendig, Verantwortung dafür zu übernehmen, und zwar Verantwortung für das Unberechenbare, mit dem zu rechnen sei. Nur für das unvorhersehbare Ereignis kann Verantwortung übernommen werden, alles andere sei reiner Gehorsam oder Folgsamkeit. Einzig in der Gastfreundschaft für das Kommende und dessen Ankunft offen ist, hat Verantwortung Raum. Der Schutz dieser Form der Verantwortung, wie Derrida sie vorschlägt, ist paradoxerweise ihre Verletzlichkeit. Er sagt, wenn ein Ereignis, das diesen Namen verdient, also dieses Unvorhersehbare, wenn ein Ereignis, das diesen Namen verdient, eintreffen soll, so muss es jenseits jeder Herrschaft auf eine Passivität treffen. Es muss auf eine exponierte Verletzlichkeit ohne absolute Immunität stoßen, schutzlos, endlich, horizontlos, dort, wo es noch nicht oder schon nicht mehr möglich ist, der Unvorhersehbarkeit des anderen gegenüberzutreten und ihm zu trotzen. An der Stelle möchte ich jetzt überleiten zu Judith Butler und ihrer Ethik der Trauer, die, wie ich finde, ganz gut an diese Forderung von Derrida über zur absoluten Gastfreundschaft und zum Verantwortung als eine Position der Verletzbarkeit anschließt. Es wurde oft diskutiert, dass das erneute Zusehengeben der Folterbilder oder auch anderer Gräuelbilder das Leid, die Demütigung, die Entmenschlichung auf medialer Ebene wiederhole. Ich zeige Ihnen hier ein Still aus einem Exekutionsvideo, in dem Eugene Armstrong 2004 ermordet wurde, von vermutlich Al-Zarqawi. In Bezug auf diese Exekutionsvideos verglich der Kunsthistoriker Horst Bredekamp sogar das Betrachten der Bilder mit einer Komplizenschaft mit den Mördern. Aber ist eine selbst auferlegte Blickverweigerung, für die sich vernünftige Betrachter und Betrachterinnen entscheiden sollen, wirklich eine visuelle Widerstandstechnik? Also das ist eine Frage von mir, die mich brennend interessiert und die auch im Zusammenhang mit der Ausstellung, denke ich, eine wichtige Frage ist. Also ist Blickverweigerung oder wann ist Blickverweigerung eine visuelle Widerstandstechnik? Wie bereits gezeigt, dokumentieren weder sowohl die Exekutionsbilder der Exekutionsvideos als auch die Aufnahmen aus Abu Ghraib keineswegs nur die Folterungen oder Ermordungen, sondern sie waren integraler Teil der Folterpraxis. Tatsächlich ist ein Mensch gefoltert worden, um ein Bild davon zu produzieren. Menschen sind umgebracht worden, damit diese Videos kursieren konnten. Das heißt also, diese Bilder sind nicht nur Abbilder, sondern sie sind Teil der Folter. Sie produzieren die Folter mit. Und dennoch, obwohl sie integraler Teil, also Bilder oder Medien integraler Teil der Folter sind, und dennoch sollte Vorsicht geboten sein, schreibt Susan Sonntag, und ich möchte mich ihr hier anschließen, so zu tun, als ob diese Bilder selbst das Entsetzliche wären und nicht das, was sie zeigen. In ihrem Buch Gefährdetes Leben begibt sich Judith Butler auf die Suche nach einer ethischen Verantwortung in Zeiten von Krieg und Terror nach dem 11. September. Ihr Interesse ist es, Fragen von politischer Macht und Anerkennung vor dem Hintergrund einer primären Bezüglichkeit und Verletzbarkeit des Subjektes, aller Subjekte, zu reflektieren. Verantwortung, so sagt Judith Butler, kann nicht isoliert und losgelöst von anderen übernommen werden, sondern sie kann nur für andere übernommen werden. Also Verantwortung kann man in erster Linie für andere übernehmen. Und damit meint sie keineswegs eine autoritäre Bevormundung oder Toleranz. Vielmehr geht es ihr um die Anerkennung einer grundsätzlichen Verletzbarkeit als fundamentale Existenzbedingung von jedem und jeder. Ich bin nur durch andere, ich kann nur sein in Bezug zu dir und ich hänge von dir ab. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke bei Butler, dass es kein Subjekt, kein autonomes Subjekt gibt, sondern immer nur ein auf andere bezogene. Und angesichts aktueller globaler Gewaltkonflikte problematisiert Butler aber eine gravierende Ungleichheit im Umgang mit der Gefährdetheit des Lebens. Wer gilt überhaupt als Mensch? Wessen Leben und damit wessen Tod sind betrauernswert? Welche Techniken der Entmenschlichung und Vermenschlichung werden eingesetzt? Und von Butler nur gestreift, wie können mediale Bilder an einer Ethik der Gewaltlosigkeit mitarbeiten? Mit zu den offensichtlichsten Inszenierungen von Entmenschlichung zählen nicht nur die irakischen Enthauptungsvideos, sondern auch die US-amerikanischen Bildertrophäen der getöteten Saddam-Söhne Uday und Qusay Hussein oder auch das goldfarben gerahmte Foto des toten Terroristen Abu Musab al-Zarqawi. Er wurde im Juni 2006 vom US-Militär getötet. Das Bild ist so beschnitten, dass es einer Enthauptung in Effigie gleicht. Al-Zarqawi selbst hatte mehrere westliche Zivilisten vor laufender Kamera enthauptet. Jetzt sind seine Augen geschlossen, sein Blick, das Grauen scheinen gezähmt. Die mediale Inszenierung des Hauptes Al-Zarqawis ist Teil seiner Ermordung. Es ist gleichsam, also die Ausstellung dieser Fotos, die Präsentation dieser Fotos ist gleichsam nochmal eine symbolische Tötung, die die Reale besiegelt und der abstrakten Angst vor Terrorismus und Islamismus ein Gesicht geben will. Doch ist diese Inbesitznahme des Gesichts eine Geste der Entmenschlichung? Und auch bei diesen Bildern müssten wir uns fragen, wollen wir Horst Bredekamp folgen, ob wir automatisch zu Komplizen der Entmenschlichung werden, wenn wir uns diese Bilder betrachten. Butler fragt nach den Bedingungen für eine kritische Bilderpolitik jenseits dieser Art von medialer Entmenschlichung. Im Unterschied zu Bredekamp plädiert sie jedoch nicht für eine Blickverweigerung, sondern sieht anderen Wegen aus der Falle der Komplizenschaft entgegen. Sie verlangt nach einer Umwandlung des Hauptes in ein Gesicht und der Umwandlung von Gewalt in Trauer. Wie aber kann Trauer auf dem Feld des Visuellen zurechtkommen? Butler interessiert, wie Trauer als eine Ressource für politisches und ethisches Handeln auf dem visuellen Feld agieren kann, um gemeinschaftlich Verantwortung für Verletzbarkeit als einer fundamentalen Lebensbedingung übernehmen zu können. Und gleichzeitig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es geht ihr also darum, Verletzbarkeit als fundamentale Lebensbedingung anzuerkennen und gleichzeitig geht es ihr auch darum, den verbotenen Wunsch, das töten zu wollen, was mich in meiner Existenz bedroht, ebenfalls anzuerkennen. Ihr zufolge ist Gewaltlosigkeit also kein harmonischer Ort im Subjekt und es ist auch kein masochistisches Genießen am Leid, sondern es ist das Ergebnis oder Gewaltlosigkeit ist das Ergebnis eines inneren, unauflösbaren Konflikts. Auf der einen Seite Tötungswunsch und gleichzeitig aber Trauer um den anderen und Trauer um eine grundsätzliche Verletzbarkeit muss in einer Ununterscheidbarkeit verbunden sein. Und diese Ambivalenz ruft, so sagt Butler, auf dem Feld des Visuellen das Gesicht wach. Das Gesicht oder unter der Bezeichnung des Gesichts ist aber kein normales oder jedwedes Gesicht zu verstehen. Es ist vielmehr das, was mir die Voraussetzung meiner Ansicht, meiner Verletzbarkeit, meiner fundamentalen Abhängigkeit zeigt. Mit diesem Begriff des Gesichts bezieht sich Butler auf das Konzept von Emmanuel Levinas, der den Begriff der Visage als Antlitz des anderen bezeichnete. Das Gesicht, schreibt Butler mit Levinas, sei eine Annäherung an die elementarste Form der Verantwortung. Denn es ist derjenige, das Gesicht ist derjenige, Zitat, der mich bittet, ihn nicht alleine sterben zu lassen, so als ob man bei seinem Tod zum Komplizen würde, wenn man das täte. Das Gesicht sagt mir also, du sollst nicht töten. Mich der Verletzlichkeit des Gesichts auszusetzen heißt, mein ontologisches Existenzrecht in Frage zu stellen. In der Ethik hat das Existenzrecht des anderen Vorrang vor meinem eigenen. Zitat Ende. Das Gesicht ist also nicht ein menschliches Antlitz, das man willentlich ansehen kann oder nicht. Man kann sich ihm weder verweigern, noch es herbeirufen. Es fällt mir von anderswo zu, es kommt unerbeten, unerwartet, ungeplant. Das Gesicht ist ein Moment der Menschlichkeit, der das Subjekt jenseits seines Willens anspricht, anblickt und anfällt, es besticht und in dieser Bestechung nicht entkommen, sondern rotieren lässt. Das Gesicht verschafft Verunsicherung, bevor es Sicherheit schafft. Es kommt nicht dem eigenen Leben zur Hilfe, sondern es stört es. Es hat Ähnlichkeit mit einem derridaschen Gast, denn wie dieser kündigt es sich nicht an und richtet sich ungefragt in meinem Leben ein. Es unterbricht die narzisstische Sorge um sich selbst und wer sich dieser Unterbrechung versucht zu entziehen, verliert das Gesicht und wird zum Komplizen seines Todes. Deshalb könnte man mit Butler sagen, dass nicht der Anblick mich zum Komplizen macht, sondern die Blickverweigerung. Dieses Konzept des Gesichts hat auch Ähnlichkeiten mit anderen Positionen. Also Butler ist da jetzt nicht oder Levinas hat das nicht wirklich erfunden. Vielleicht kennen einige von Ihnen diese Abhandlung von Roland Barthes über Fotografie, da macht er eine Unterscheidung zwischen Punktum und Studium einer Fotografie, wobei das Punktum das ist, was mir ins Gesicht springt, was sich meiner Bildbetrachtung entzieht oder die für eine Weile unterbricht, weil es mir irgendwie in den Blick reinschießt. Oder der Psychoanalytiker Jacques Lacan hat auch eine Unterscheidung gemacht zwischen Sehen und Blick. Und da ist es so etwas Ähnliches wie mit dem Gesicht. Es ist das, was mein Sehen unterbricht und was von außen mir reinfunkt, was meinen Blick fesselt, was meine Aufmerksamkeit und mein Bewusstsein für einen Moment suspendiert. Das ist, glaube ich, der Moment, um den es da geht. Dass das rationale Subjekt einen Moment lang mit seinem Unbewussten konfrontiert wird. Und das ist der Moment der Menschlichkeit des Menschen, so Butler. Es ist ein Bruch des Seins, innerhalb des Seins. Es ist der Moment, in dem ich nicht spreche, sondern angesprochen worden bin oder, wie Levinas es formuliert, etwas sage, ohne gesagt zu haben. Auf das Gesicht zu reagieren bedeutet, sich einer nicht reduzierbaren Nacktheit und Ausgeliefertheit des anderen bewusst zu werden, die, wie könnte es anders sein, mir meine eigene Verletzbarkeit und Abhängigkeit vor Augen führt. Und folglich, und das ist wieder ein wichtiger Punkt, finde ich, oder ein interessanter Punkt bei Butler, kann dieser Moment des Gesichts und der Auflösung von Immunität, das kann nie ein friedlicher Moment sein, sondern der hat immer auch etwas Bedrohliches. Es ist eine Versuchung zum Töten, zum Nichten und gleichzeitig eine Anstiftung zur Gewaltlosigkeit. Obwohl Butler das prekäre und verletzliche Subjekt zum Ausgangspunkt ihrer Ethik einer Gewaltlosigkeit nimmt und nicht das souveräne Subjekt, das sich zu schützen weiß, insistiert sie letztlich auf der Notwendigkeit einer zweifachen Anerkennung. Das ist das, was ich jetzt schon mehrmals betont habe. Ihr geht es um den unauflösbaren Konflikt zwischen einem Verteidigungsimpuls, meinetwegen wegschauen, und einer Sorge um den anderen. Und das ist als unauflösbarer Konflikt gedacht. In einer Zeit aktueller globaler Gewaltkonflikte und Kriege ist es umso naheliegender, wie ich finde, Gewaltlosigkeit nicht einem friedlichen Ort des souveränen Subjekts entspringen zu lassen, sondern, Zitat, sondern einer andauernden Spannung zwischen der Angst, Gewalt zu erleiden und der Angst, Gewalt zuzufügen. Geisel dieser Spannung zu sein, ist Butlers Bild des Menschlichen, des Menschen. Ein Großteil der Bilder, die in den westlichen Medien über die arabischen anderen produziert und in Umlauf gebracht werden, kennzeichnen sich Butler zufolge durch Gewalt und nicht durch Trauer. Und das scheint bei den bereits besprochenen Beispielen der Schurken Saddam, Uday und Qusay Hussein, al-Zarqawi, Osama bin Laden oder anderer Islamisten offensichtlicher als in der Darstellung der Zivilbevölkerung in Form einer weiblichen Allegorie oder in Form von Frauen und Kindern. Diese Bilder der feminisierten Zivilbevölkerung, die uns allen vertraut ist, weil sie immer wieder in den Zeitschriften und in der Presse und in den Medien der letzten Jahre zirkulierten. Diese Bilder der feminisierten Zivilbevölkerung betrauern nicht wirklich das Schicksal von Frauen und Kindern, sondern dienen in erster Linie der Rechtfertigung militärischer Besatzung oder Befreiung. Ein anderes Beispiel wäre hier noch die sogenannte Entschleierung afghanischer Frauen, die ja dann auch immer als das Bringen der Demokratie nach Afghanistan gefeiert wurde. In Butlers Worten entmenschlichen diese Bilder aber, weil es triumphale Bilder sind. Und demgegenüber stellt sie das kritische Bild, welches sich dem Gesicht hin öffnet und mit ihm ringt. Vielleicht ist Ihnen eben die lange Pause aufgefallen, in der ich versucht habe, den Begriff des Gesichts zu erklären, und ich habe kein Bild gezeigt, weil das unglaublich schwierig ist, finde ich, ein kritisches Bild zu denken. Butler führt dafür auch kein Beispiel an. Also sie spricht da lange drüber, aber sie nennt kein Beispiel, in dem sie dies gelungen sieht. Und auch mir fällt die Vorstellung schwer, ein einziges isoliertes Bild könne gleichsam als das kritische Gegenbild einen Trauerstau auflösen. Sinnvoller erscheint es mir, in Bilderfolgen, in Bilderkontexten und in Archiven, wie sie gegenüber zu sehen sind, also von einer Kontextualisierung von Bildern auszugehen, deren einzelne Bestandteile nicht per se kritisch sind, wohl aber in ihrer Anordnung Momente der Kritik entwickeln können, indem sie die hegemoniale Narration unterbrechen oder eben eine Infragestellung der gängigen Erzählung ermöglichen. Also, das wäre meine These. Das kritische Gegenbild fällt mir schwer zu denken. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben über eine Rekontextualisierung geht, über eine Neuanordnung diverser Bilder. So wie sich ja auch die dominanten Erzählungen nicht durch ein Bild generieren, sondern durch Bilderfolgen, die wir eben immer wieder durch die Presse in Endlosschleifen zum Teil in Zirkulation geraten. Was könnte jetzt ein kritisches Gegenbild sein, vielleicht, oder was könnte eine kritische Rekontextualisierung sein? Vielleicht das Beispiel, das ich eben schon mal angeführt habe, eben der Hinweis darauf, dass diese Darstellung des sogenannten Shitboys sich in ihrer Zeit gewandelt haben oder dass es eine zeitliche Diskrepanz gibt, die man als Auszug des Folterers aus dem Bild bezeichnen könnte und ein Ausstreichen des Schurke-Seins. Ein anderes Beispiel könnte sein, diese Fotografie aus Abu Ghraib, die Sie hier sehen, die entgegen anderer Aufnahmen zeigt, wie amerikanische Polizeireservisten achtlos, gelangweilt an übereinander gestapelten Männerkörpern vorbeigehen oder sie betrachten. Das ist keineswegs nur ein Paar, dass es nicht nur eine kleine Gruppe war, die sich eben in diesen Gewaltrausch begeben hat, sondern dass es offensichtlich gang und gäbe war, Folter nicht die Ausnahme war, sondern sich in ihrer Allgegenwärtigkeit fast schon unsichtbar gemacht hatte. Eine kritische Bilderpolitik des Gesichts und der Trauer könnte mich nicht vor meiner Gefährdetheit, sondern in meiner Gefährdetheit retten. Ihr käme es nicht darauf an, Furcht zu überwinden, sondern anzuerkennen. Eine prekäre Visualität würde sich nicht damit begnügen, Gewalt in Bildern darzustellen, sondern sie würde die strukturelle Gewalt aufzeigen, die das Repräsentationssystem mit seiner Bilderpolitik erzeugt. Wichtig ist daran zu erinnern, oder mir ist wichtig daran zu erinnern, dass die Begegnung mit dem Gesicht als Voraussetzung für eine gewaltfreie und betrauernde Bilderpolitik selbst nie friedlich verlaufen kann, sondern im Subjekt einen ethischen Konflikt zwischen Verteidigungswunsch und Sorge um den anderen am Laufen hält und genau dieses Ringen, diese Knechtschaft, diese Geiselhaft der Betrachtenden im Feld des Sehens kann ein Weg sein, in visueller Verantwortung jenseits einer naiven Schaulust oder eines autoritären Blickverbots zu handeln. Dieses gefährdete Sehen würde das Gefährdete sehen. Dieses prekäre Sehen hat nicht nur Angst vor einer Komplizenschaft mit den in Gewalt Handelnden, es hat noch weniger Lust, den anderen alleine sterben zu lassen und somit erst zum Komplizen seines Todes zu werden. Manchmal aber auch kann uns das Gesicht zum Lachen bringen. Ein besseres Abschiedsbild von Bushs Mission Accomplished im Irak hätte man sich nicht wünschen können. Allerdings soll der schuhwerfende Journalist Montassar al-Saidi von Sicherheitskräften dafür massive Gewalt erfahren haben. Und jetzt drohen ihm 2 Jahre Haft. Aber dagegen hat sich Widerstand schon gebildet. Vielen Dank.